diese Transformation, der wirtschaftliche Wandel ist etwas völlig Natürliches. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und welche neuen Jobs diese alten ersetzen können. Das ist die entscheidende Frage. Deshalb kein Grund, den Kopf in Sand zu stecken, sondern wir müssen uns eben auch fragen, was ist das Neue, was entstehen kann, und uns darauf fokussieren.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde, zu einer neuen ganz großen Runde. Wir verlassen mal die engen Bahnen der Arbeitskultur in den Unternehmen. Wir werfen einen, Achtung, erst zum ersten Mal das Stichwort, einen Makroblick auf das, was uns als vielleicht Volkswirtschaft, als Menschen in Deutschland umtreibt, zum Thema Produktivität, zum Thema Leistungsorientierung. Und da musste ich nicht sehr lange überlegen, wen ich mir denn mal einladen könnte dazu. Und ich bin sehr froh, dass er ja gesagt hat. Er ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität in Berlin. Er ist auch Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Sehr viel in der Welt herumgekommen, immer mit dem großen Blick auf die große Ökonomie. Heute hier bei uns bei Good Work. Ich freue mich sehr auf Professor Marcel Fratscher und sage, hallo lieber Herr Fratscher, schön, dass Sie hier sind bei Good Work.
Hallo, Frau Jankowski. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein.
Das freut mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ihr Kalender ist gut gestückt, genauso wie bei den meisten Deutschen, oder? Sind wir schon beim Thema?
Ja, ich glaube, ich bin immer noch relativ privilegiert. Ich glaube, wir realisieren, es sind vor allem junge Mütter, die häufig eine herkuline Aufgabe leisten müssen, dass sie einerseits arbeiten und dann noch kleine Kinder betreuen und Haushalt und alles machen müssen. Und also ich glaube, wir haben nie mehr gearbeitet als heute, auch wenn die öffentliche Wahrnehmung eine andere ist.
Und das kann man dieses Sätzchen, ich glaube, fast ersetzen. Sie haben ja sogar Zahlen, Daten, Fakten, die das ganz klar belegen. Herr Fratscher, eine Frage kommt und die wird Sie vielleicht ein bisschen überraschen, weil die ist wirklich sehr mikro, nämlich wie sind Sie, das ist die Standardfrage hier bei Good Work, wie sind Sie in den Tag gestartet heute?
Ich bin in den Tag gestartet, indem ich... ich bin nicht der Frühaufsteher, bin 7:30 aufgestanden, bin dann joggen gegangen. Für mich ist es wichtig, Sport zu machen und ich versuche das auch wenn es täglich nicht klappt, aber schon mehrmals in der Woche zu machen. Und das gibt mir Energie für den Tag. Und ist in gewisser Weise auch ein Privileg, dass ich von zumindest an manchen Tagen flexibel bin, wann ich mit meiner Arbeit beginne. Und das ist schon, da bin ich mir bewusst, dass das ein großes Privileg ist.
Dann nehme ich Sie doch gleich mal beim Wort. Werden wir, wenn wir jetzt mal so 5/10 Jahre nach vorne gucken, mehr Deutsche erleben, die sich den in Anführungszeichen Luxus leisten können, morgens zu joggen? Nämlich nicht, weil sie nichts mehr zu tun haben, sondern weil sie sich die Arbeit flexibler einteilen können?
Ja, dahin geht der Trend und ist es ja auch schon in den letzten Jahren, vielleicht letzten 15 Jahren gegangen, dass Menschen flexibler sind. Es fing an mit, dass wir einen Anstieg im Homeoffice gesehen haben in den 2010er Jahren. Mit der Pandemie hat sich das dann massiv beschleunigt. Das war, hat also auch was Gutes bewirkt. Das war also, man musste flexibler arbeiten. Das ging gar nicht anders. Und das geht auch nicht wieder weg. Das ist schon eine sehr gute Entwicklung. Im Großen und Ganzen, klar, hat auch Risiken in Grenzung der Arbeit, aber prinzipiell ist es ja was Gutes, wenn Menschen ihre Arbeit und die Art und Weise, wie sie arbeiten, individueller gestalten können. Also Flexibilität ist prinzipiell, nicht in jedem und in allen Fällen, aber prinzipiell etwas sehr Gutes und Wichtiges, auch für die Unternehmen, denn sie wollen ja motivierte Beschäftigte haben und wenn die dann produktiver sind, dann profitieren ja alle davon. Also deshalb, Flexibilität ist schon etwas, wo wir noch besser werden müssen als Gesellschaft und die Unternehmen besser werden müssen.
Flexibilität spricht ja auf die Rahmenbedingungen. Ich glaube, der Wunsch, der dahinter steckt bei den Menschen, ist ja eher auch sowas wie Autonomie, also sich die Dinge so zu gestalten, wie sie zum eigenen Leben passen. Und da haben wir ja fast sowas wie einen Paradigmenwechsel. Vielleicht mal so eine kleine begriffliche Fassung, nochmal an den Anfang zurück. Sie sind ja Makroökonom. Und ich selbst hatte das mal so im Nebenfach und hatte immer eine heilige Ehrfurcht vor der Makroökonomie, ISLM und was weiß ich, man da alles da so bedienen und verstehen musste. Unseren Hörerinnen und Hörern, wenn Sie es ganz simpel das eine vom anderen sortieren sollten, was würden Sie sagen? Was unterscheidet den Mikroökonom vom Makroökonom?
Der Mikroökonom schaut auf das einzelne Unternehmen, den einzelnen Menschen als Beschäftigten, als Vater, als Konsumentin oder was auch immer, oder den Staat als Akteur im Detail. Und in der Makroökonomie versucht man, alles zusammenzubringen, die Gesamtheit zu sehen. Also wenn wir über den Arbeitsmarkt sprechen, eben die 46,1 Millionen Beschäftigte in Deutschland als gesamte Gruppe zu sehen und klar dann zu fragen, wie unterscheiden die sich, aber wie wirkt das Ganze? Und das ist wichtig, um eben Kausalitäten, also Wirkungszusammenhänge darzustellen. Also was passiert, wenn der Staat den Mindestlohn festlegt? Für viele passiert gar nichts, weil die verdienen deutlich mehr als den Mindestlohn. Für andere passiert sehr viel. Und deshalb ist das der Versuch der Makroökonomie, also dieses große Ganze zu sehen, die Zusammenhänge zu verstehen. Aber dafür brauchen wir auch die Mikroökonomen. Also die einen können nicht um die anderen, aber es ist eine Art Spezialisierung.
Das geht Hand in Hand. Die Interdependenzen, die dann da sind, also ich sag mal, in der Organisationsentwicklung sind ja auch sehr viele Menschen mit dem systemischen Blick unterwegs und da haben wir es ja voilà. Da ist man ja schnell mal gefangen im einerseits, andererseits, oder? Also es ist ja selten so, dass es genauso geht und anders geht es nicht, oder?
Ja, wie in der Ökonomie und oder in der Wissenschaft generell, in Sozialwissenschaften generell. Die Sozialwissenschaften sind keine Naturwissenschaft, keine exakte Wissenschaft. Und das ist auf der einen Seite etwas sehr Schönes, weil wir mit dem Menschen zu tun haben. Und der Mensch ist nun mal nicht rational und nicht perfekt ausrechenbar. Und das, wie gesagt, ist etwas Schönes, weil der Mensch eben im Mittelpunkt steht. Auf der anderen Seite macht es eben auch Prognosen oder Kausalitäten ganz schwer, darüber Aussagen zu treffen, in vielen Fällen zumindest. Und deshalb müssen wir immer sehr vorsichtig sein, sagen, auf der einen Seite könnte das so funktionieren, auf der anderen Seite so funktionieren. Bei manchen Fragen, gesellschaftspolitischen Fragen, sind WissenschaftlerInnen sich auch durchaus uneinig, weil man sagt, wissen wir noch nicht genau. Bei anderen Fragen gibt es völlige Einigkeit. Also ich würde mal sagen, 80-90% der Themen, da gibt es eigentlich ein sehr gutes Verständnis, wie das funktioniert. Aber es gibt eben diese 10-20% der Themen, die noch nicht so gut erforscht sind, die sich vielleicht auch ändern über die Zeit. Und da wird es dann spannend.
Dann wenden wir uns mal einem zu, der, weiß ich nicht, mutmaßlich zumindest mal zahlenmäßig ganz gut unterlegt ist, nämlich was unsere Arbeitsproduktivität betrifft. Bleiben wir vielleicht mal erstmal bei dem Punkt, unser Arbeitsvolumen. Wir hatten da ja jetzt reichlich Gelegenheit, uns damit auseinanderzusetzen, ehrlicherweise auch zu ärgern. Es gab ja einige Vorstöße jetzt auch von Regierungsseite, von gewissen Wirtschaftsflügeln, sei es nur die Lifestyle-Teilzeit. Ich musste so lachen, ich habe das Interview von Ihnen gehört, bei Anne Will, die sagte schon, das Wort ist so schwer auszusprechen, inhaltlich noch schwerer zu verdauen. Vielleicht können Sie das hier auch noch mal ganz kurz auf der viel zitierten Makroebene einsortieren. Wie ist es denn bestellt um unser Arbeitsvolumen? Haben wir ein Problem oder haben wir keins?
Wir haben ein Problem, aber anders als von vielen gedacht. Mhm. Fakt ist, wir Deutschen haben noch nie mehr Stunden im Jahr gearbeitet als heute.
In toto, in Summe.
In toto, ja. Also alle Menschen zusammen. Wir hatten noch nie mehr Menschen in Arbeit als heute, knapp 46,1 Millionen Menschen. Und deshalb das, was wir an Arbeitsstunden als Gesellschaft, als Ganzes leisten, war noch nie mehr. Das sind die Fakten. Jetzt wird natürlich immer gerne auch manche Zahlen instrumentalisiert, dann sagt der eine oder die andere Politikerin, ja, aber die Deutschen sind faul, weil die Menschen in Vollzeit, die Beschäftigten Vollzeit arbeiten weniger als in jedem anderen Land in Europa oder in der westlichen Welt. Das stimmt. Also wenn man sich jemanden anschaut, der eine Vollzeitstelle hat, ob das jetzt zu 39, 40, 35 Stunden pro Woche ist, und dann eben sehr viele Urlaubstage im Jahr, viele Feiertage, Krankheitstage, dann ist es in der Tat richtig, dass jemand in Vollzeit in Deutschland weniger Stunden im Jahr arbeitet als anderswo in der Welt. Aber was wir vergessen ist, dass wir unglaublich viele Menschen in Teilzeit haben. Und das sind vor allem Frauen. Wir haben also eine sehr hohe Erwerbsquote bei Frauen, 75% und mehr. 3 von 4 Frauen im erwerbstätigen Alter arbeiten. Das ist deutlich mehr als in fast jedem anderen westlichen Land. Das ist ein großer Erfolg. Aus der Perspektive des Arbeitsmarktes, klar, es ist ein Erfolg. Und deshalb ist mein Argument immer, nehmen wir jetzt mal eine Familie, ein Paar, wie die beiden sich die Arbeit aufteilen, überlassen wir das dem Paar. Und es ist eben häufig so, dass sich sehr viele, vor allem Männer in Vollzeit, wünschen, weniger Stunden zu arbeiten. Und gleichzeitig viele Frauen, die in Teilzeit arbeiten, sich wünschen, mehr Stunden zu arbeiten. Und deshalb sage ich immer, man darf nicht nur auf eine Gruppe schauen, also nur die Leute, die Vollzeit arbeiten und sagen, die sind alle faul. Das greift einfach zu kurz. Wir brauchen also das gesamte Bild. Und da ist Tatsache, dass wir Deutschen mehr arbeiten denn je. Und ich sagte ja am Anfang, die kurze Antwort ist, wir haben ein Problem, aber anderswo. Das Problem heute ist, dass wir trotzdem einen riesigen Arbeitskräftemangel haben. Wir haben ungefähr 1,5 Millionen offene Jobs. Unternehmen suchen händeringend nach Beschäftigten. Und zwar in fast jeder Branche. Von hochqualifizierten Ingenieurinnen bis hin im Dienstleistungsbereich in der Gastronomie. Und also es ist nicht, dass die Leute, die wir haben, zu wenig arbeiten, sondern wir haben zu wenig Leute. Das ist das Problem.
Jetzt hören uns ja vielleicht auch Menschen zu, die gerade in die missliche Situation geraten sind, dass sie ihren Job verloren haben. Wir lesen es, wir erfahren es, wir bekommen es im Bekanntenkreis mit, dass Menschen ihren Job verlieren. Also auch das ist ja Realität. Das heißt, wir haben ganze Industriezweige. Ich brauche jetzt nur mal einmal auf Automotive schauen und so weiter, was da an Layoffs passiert. Das ist ja auch Realität und auch Fakt. Also von daher haben wir ja die berühmte Gleichzeitigkeit und die ist ja irgendwie offenbar für uns Menschen immer schwer zu verstehen. Also wir hören auf der einen Seite seit Jahren Fachkräftemangel, hat uns dahin schon bewogen zu sagen, man kann heute quasi, jeder kann jeden Job machen, stimmt ja so auch nicht, und erleben jetzt genau das Gegenteil, Stichwort Akademiker und so weiter. Wie erklären Sie das möglichst eingängig, dieses Nebeneinander, weil das ist ja auch Teil der Realität.
Unsere Wirtschaft verändert sich stetig. Hat sie auch in den letzten 200 Jahren. Stetig sind Menschen arbeitslos geworden, sind ganze Branchen verschwunden. Aber im Gegenzug sind Arbeitsplätze anderswo wieder neu entstanden. Und das ist genau das, was wir heute erleben. Automobilbranche schrumpft. Dort werden Beschäftigte entlassen oder Stellen nicht wieder neu besetzt. Und diese Menschen, die entlassen werden, müssen sich anderswo wieder neue Arbeit suchen. Das hatten wir in den 70er Jahren. Manche mögen sich daran noch erinnern. Die Älteren zumindest, war die Textilbranche in Deutschland, ist praktisch komplett verschwunden. Ein Riesenaufschrei damals, ist doch schlimm. Jetzt gehen hier die Leute, die Arbeitsplätze verloren. In der Kohlebranche, im Bergbau, in Westdeutschland, aber auch in der Lausitz sind hunderttausende Jobs verloren gegangen über die Jahrzehnte. In 80er Jahren die Elektronikbranche. Und aus individueller Perspektive, für jeden, der deinen Job verliert, ist es hart. Also gar keine Frage. Immer wieder bei der Mikroökonomie. Perspektive des Einzelnen. Es ist wirklich schmerzvoll, deinen Job zu verlieren und dann sich etwas Neues suchen zu müssen, vielleicht auch mobil sein zu müssen, sich neu qualifizieren zu müssen. Aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive ist es etwas völlig Natürliches und ich sage jetzt etwas sehr Provokatives, auch was Gutes. Denn in der Vergangenheit, wenn Jobs verloren gegangen sind, Branchen verschwunden sind, sind in der Regel bessere neue Arbeitsplätze entstanden. Also besser im Sinne
höherwertig,
besser bezahlt, produktiver, haben die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen verbessert. Und auch da diese Frage müssen wir uns ja heute stellen. Also diese Transformation, der wirtschaftliche Wandel ist etwas völlig Natürliches. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und welche neuen Jobs diese alten ersetzen können. Das ist die entscheidende Frage. Deshalb kein Grund, den Kopf in Sand zu stecken, sondern wir müssen uns eben auch fragen, was ist das Neue, was entstehen kann, und uns darauf fokussieren.
Ich bleibe jetzt trotzdem nochmal beim Einzelnen, weil ich versetze mich jetzt einfach mal in die Situation eines Menschen, der einen guten Job gemacht hat. Bleiben wir ruhig mal bei der Automobilindustrie, das ist vielleicht sehr plakativ, aber damit auch nachvollziehbar. Jetzt ist es ja eine Sache, wenn wir uns wirklich in der Phase von einer durchgängigen Rezession bewegen, Rezession und wirklich Massenarbeitslosigkeit erleben, dann kann ich ja das Gefühl haben, ich bin einer von vielen. Wenn ich aber auf der im Diskurs immer nur wieder höre, wir sind zu wenige, die Demografie wird sich dahin entwickeln, dass wir nicht genügend Arbeitskräfte haben, ich aber absolut keine Chance habe, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Wie zynisch muss sich das anfühlen? Also da haben wir ja schon eine Situation, die nochmal besonders herausfordernd ist für denjenigen. Also diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, welche, ich sag mal bewusst das Wort jetzt, Narrative brauchen wir denn da oder welchen Diskurs müssten wir ehrlicherweise führen, um da irgendwie diese Kräfte wieder ein Stück weit zusammenzubringen, oder?
Ja, die große Frage ist, was müssen wir als Gesellschaft den Menschen mitgeben, damit sie im Arbeitsmarkt eine Zukunft haben? Und ich glaube, wir unterschätzen das Risiko durch KI, durch künstliche Intelligenz. Und wir werden in den nächsten 10 Jahren ein Tsunami an Veränderung erleben. Und deshalb müssen wir uns, klar muss man Leute qualifizieren, ausbilden, damit sie einen gewissen Job gut machen können. Aber wir müssen eben auch verstehen, dass die Geschwindigkeit, mit der existierende Jobs sich verändern, also sie andere Qualifikationen benötigen oder auch verschwinden und dann durch andere Jobs ersetzt werden, diese Geschwindigkeit nimmt zu. Und das ist die größte Herausforderung heute. Es ist die Geschwindigkeit, die zunehmende Geschwindigkeit der Veränderung, die viele Menschen überfordert. Und viele Menschen sagen, wie soll ich mich denn hier jetzt neu orientieren? Und deshalb müssen wir schon im Bildungssystem sehr genau überlegen, was geben wir jungen Menschen an Qualifikationen mit, dass sie eben auch in ihrem Erwerbsleben sich neu orientieren können. Denn die Realität schon heute, aber in der Zukunft noch deutlich mehr, wird sein, dass jemand, der heute mit 20 seinen ersten Berufsabschluss macht, sich über sein Berufsleben, über die nächsten knapp 50 Jahre, mehrmals wird neu erfinden müssen. Also neue Qualifikationen, neue Berufsfelder, ganz andere Unternehmen. Und das ist für mich die Schlüsselfrage. Also natürlich auch, was brauchen die Leute, um gut in ihrem gegenwärtigen Job zu sein, aber auch, was brauchen Sie, um weiter dieses lebenslange Lernen, sich neu weiterentwickeln zu können und eben diese Veränderung nicht als eine Katastrophe, als eine Entmündigung, als ein Verlust zu verstehen, sondern eben auch als Chance, bessere Arbeit mit mehr Freiheit, mit mehr Autonomie, mit mehr Zufriedenheit zu finden und ausfüllen zu können.
Naja gut, also ich sag mal, wir dürfen durchaus ja auch mal das, was wir zurücklassen, betrauern. Also das gehört vielleicht auch ein Stück dazu. Aber was Sie sagen, ist ja, dass es zum Grundprinzip wird unseres nicht nur wirtschaftlichen Handelns wahrscheinlich, sondern im gesellschaftlichen Zusammenleben, dass wir grundlegende Veränderungen, Transformationen, also nicht nur eine Schippe Weiterbildung, sondern wirklich, wir werden vielleicht dann 5, 6, 7, 8, wie viel auch immer, komplett unterschiedliche Jobs in unserem Leben machen. Und das wird die Realität sein. Wenn Sie machen sowas wie Prognosen oder in Ihrem Institut wird sowas gemacht, welche Kraft wird dann noch dramatischer welche Wirkmacht wird noch größer eingeschätzt? Das, was KI auf die Volkswirtschaft einbringt, in Stichwort Beschäftigungsmarkt oder die Demografie? Also welche Kraft ist Ihrer Einschätzung nach noch massiver oder hat noch mehr Disruptionspotenzial?
Bis vor einem Jahr hätte ich Ihnen gesagt, die Demografie. Wir werden in den nächsten 10 Jahren 5 Millionen Babyboomer haben, die netto mehr in Rente gehen als junge Menschen nachkommen. Also wir werden Verlust von 5 Millionen Beschäftigten haben. Das ist bei 46,1 Millionen, also mehr als 10% der gegenwärtig Beschäftigten. Das ist eine existenzielle Bedrohung. Ja, also wenn Sie ein kleines Geschäft haben oder ein kleines Unternehmen haben, Sie finden die Leute nicht mehr, dann haben Sie keine Zukunft, dann können Sie nicht mehr existieren. Also ich glaube, viele unterschätzen dieses Problem. Also das ist ein Problem. Und ich hätte bis vor einem Jahr gesagt, das ist das größere Problem. Ich bin gerade dabei, sehr intensiv am Thema KI zu arbeiten, was das für Wirtschaft, Gesellschaft, Demokratie auch bedeutet. Und es gibt Prognosen von sehr klugen Köpfen, die sich wirklich sehr intensiv mit KI beschäftigen oder da Expertinnen sind, die sagen, wir werden ein Drittel, vielleicht die Hälfte aller Jobs, die in den nächsten 10 Jahren verschwinden werden, also die einfach ersetzt werden. Ja, es gibt ja, bei KI kann man, glaube ich, immer die Unterscheidung, einige Jobs werden ersetzt, da braucht man den Menschen nicht mehr, andere Jobs werden dadurch produktiver. Also sie können mit der KI eben ihren Job, den sie machen, besser machen. Und es wird eben sehr viele Jobs betreffen, wo wirklich die KI sagt, wir brauchen euch, brauchen dich als Beschäftigten nicht mehr. Und das ist eine enorme Bedrohung für ganze Berufsfelder, vor allem für die typischen Schreibtischjobs. Also nicht unbedingt schlecht bezahlten Jobs, ist auch ganz interessant. Also eher für die Mittelschicht. Es trifft die Mittelschicht besonders hart. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass das die größere Bedrohung ist. Also Bedrohung für manche, Chance für andere. Aber für uns als Gesellschaft sehe ich es, obwohl ich Optimist bin. Ich bin durch und durch Optimist, will das auch sein. Aber ich mache mir da schon große Sorgen, dass wir nicht darauf vorbereitet sind, was KI mit unserer Welt und auch mit unserer Arbeitswelt, mit unserem tagtäglichen Leben machen wird. Und ich glaube, mittlerweile sehe ich das als das, was wir...
Die größere Wucht, die da einwirkt. Liegt es daran, dass Sie sich in dem letzten Jahr besonders intensiv beschäftigt haben und da erstmal vielleicht angefangen haben, das Ausmaß zu erfassen, was hinter der Veränderung durch KI steckt? Oder würden Sie sagen, es sind auch nochmal auf der Strukturebene in der KI Dinge passiert, die das nochmal in einem ganz anderen Licht haben erscheinen lassen?
Es ist das, was bei KI generell, aber auch bei vielen anderen technologischen Entwicklungen so schwer zu fassen ist, dass der Fortschritt nicht linear ist, sondern exponentiell, jetzt in Fachsprache. Also man kann es nicht so sagen, okay, über die letzten 5 Jahre hat sich die KI so und so entwickelt, über die nächsten 5 Jahre wird man genauso weiterhin Fortschritt machen, deshalb weiß man, wo man ungefähr in 5 Jahren ist. Das funktioniert nicht. Also exponentiell heißt, wir werden das, was wir an Fortschritt in den letzten 5 Jahren gemacht haben, vielleicht wiederum an weiterem Fortschritt innerhalb der nächsten 6 Monate machen.
Das ist der Unterschied zur Demografie. Die ist eigentlich schon relativ absehbar.
Genau.
Könnte
Demografie
sein.
Ist sehr planbar. Also ne, selbst wenn jetzt ein Babyboom entstände, der wird erst in 20, 25 Jahren ja, im Arbeitsmarkt zu sehen sein. Und das ist so, was für alles so schwierig macht. Und, und was jetzt die neuen KI-Modelle schon können, ist wirklich, ich will den Begriff revolutionär nicht überstrapazieren, aber das ist schon erstaunlich. Zumindest ich finde es erstaunlich und auch beunruhigend. Und das macht es so schwierig, Prognosen zu machen. Und ich glaube, wir werden ganz, ganz viele Jobs haben, die verschwinden werden. Das kann gut sein, weil eben Menschen, die in Rente gehen, wo es keine Beschäftigten mehr gibt, das eben die KI kann. Aber es wird eben auch Menschen geben, die sagen, ich verliere meinen Job und ich finde einfach in meiner Branche nichts mehr. Und wir kommen gleich sicherlich nochmal auch auf die positiven Aspekte.
Ich will nicht
alles nur den Horror malen. Es betrifft bestimmte Jobs. Es wertet aber im Gegenzug auch viele Berufe auf. Und das vielleicht als ein kurzer positiver Einschub. Das, was die KI heute noch nicht kann und hoffentlich auch eine Zeit lang nicht kann, ist Empathie und Kreativität. Das, was uns als Mensch wirklich ausmacht, zu ersetzen. Also nehmen Sie eine Altenpflegerin oder ein Erzieher. Das Zwischenmenschliche, das wird an Bedeutung gewinnen. Und das sind häufig heute Jobs, die eher schlechter bezahlt sind. Und das wird sich verändern. Also die Struktur der Jobs, wie sie bezahlt werden, wie auch die Wertschätzung dafür, es wird sich grundlegend verändern. Das hat auch sehr viele gute Aspekte darin.
Jetzt, ich nehme mich da selbst gar nicht aus. Also es gibt ja dann oft so ein Verhalten oder so eine Versuchung, dass man so Listen sieht. Folgende Jobs werden als erstes durch KI verschwinden. Und dann gehen die Menschen so mit dem Zeigefinger die Liste entlang und gucken, ob sie ihren Job finden. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Job steht drauf, dann, oh mein Gott. Oder der Job steht nicht drauf, dann, ha, Glück gehabt. Und das ist natürlich total menschlich nachvollziehbar, aber sehr eindimensional, weil diese Liste ist sowieso innerhalb von 3 Wochen wieder Makulatur, erstens. Und was wir nicht wissen ist, was stattdessen entsteht. Also vielleicht jetzt mal so, wie geht's Ihnen mit dem Bild? Also können Sie das so nachvollziehen, wenn man so die Liste durchgeht, sagt, ah, Glück gehabt, mein Job gibt's noch.
Ja, das ist halt so
Wirtschaftsforscher.
Das, was man nicht machen sollte. Erstens, wenn Sie heute 25 Jahre alt sind oder 30 sind, dann mag Ihr Job heute noch nicht draufstehen, aber er wird in den nächsten 10 Jahren draufstehen.
Und zwar relativ egal was?
Es wird keinen Job geben, der nicht irgendwo ersetzt werden kann. Oder kaum ein Job. Und also wenn Ihr Job heute nicht draufsteht, wägen Sie sich besser nicht in Sicherheit, er wird in der Zukunft draufstehen. Und das Zweite ist wiederum, was ich eben sagte, ist zu sagen, es wird weniger der Leute in einem Job geben. Aber es braucht immer noch die Leute, die die KI nutzen, die überlegen, was brauchen wir. Ich würde jedem empfehlen, nutzen Sie KI für Ihren Job, um Ihren Job besser machen zu können. Das ist der beste Schutz, Ihren Job möglichst lang weitermachen zu können. Denn wenn Sie... ich sage jetzt mal, Juristin oder Jurist sind in der Rechtsanwaltskanzlei, Recherche machen, dann wird es vielleicht nur noch 20% dieser Menschen mit diesen Qualifikationen benötigen in der Zukunft. Dann seien Sie einer von den 20%, die eben weiter ihren Job behalten, weil Sie die KI für sich nutzen, um produktiver zu werden. Und das ist meine Empfehlung. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht denken, die KI ist gegen mich, sondern nutzen Sie die KI für sich. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber es ist wirklich eine Ermutigung, sich damit auseinanderzusetzen. Und man kann das sehr spielerisch machen. Man kann mit einer KI sich unterhalten, man kann lernen. Man muss aber offen sein, Neues zu lernen. Und die Menschen, die sagen, ich will nichts lernen, ich will alles weitermachen, was ich einmal in meinem Leben gelernt habe, ich will nichts Neues lernen, das sind die Verlierer. Das werden die Verlierer sein, wenn man sich eben nicht weiterentwickelt. Nochmals, für viele ist es eine Chance. Viele sagen, ganz toll, ich möchte gerne was Neues lernen. Ich kann mich weiterentwickeln. Ich will auch keinen Job 40 Jahre lang machen, an dem ich jeden Tag das Gleiche mache, sondern ich will ja Veränderung. Das ist ja was Gutes. Und deshalb mein Plädoyer, Menschen sollten die KI nicht nur als Bedrohung verstehen, sondern auch als Chance, sich weiterzuentwickeln. Und wenn man das tut, hat man auch gute Chancen, davon in jeglicher Hinsicht profitieren zu können.
Jetzt beschreiben ja viele Menschen, so wie Sie, wie ich auch, immer oder sprechen ganz oft von die KI. Das ist ja genau genommen auch schon wieder mindestens mal zu kurz gesprungen. Und oft wird damit ja auch verstanden, das, was wir unter Sprachmodellen wie ChatGPT und so weiter verstehen. KI ist ja deutlich älter und umfassender als das. Also inwieweit ist denn auch dieser Gedanke, dass KI-Systeme unser Jobproblem lösen werden, also Stichwort Automatisierung und so weiter, ist das Wunderglaube oder glauben Sie, das wird wirklich schon Teil von diesem Demografieproblem aufessen?
Das wird das komplette Demografieproblem aufessen, also um Ihre Worte zu nutzen. Ich bin jetzt, wie gesagt, mit aller Vorsicht, die KI-ExpertInnen sind, können das sicherlich besser erklären, aber wie Sie sagen, diese Large Language Modelle, diese Sprachmodelle, was sie im Augenblick schon sehr gut können, ist Programmieren, also Befehle, Bilder generieren, Informationen zusammenstellen. Es gibt aber mittlerweile, und das ist so die zweite Stufe, eben riesigen Fortschritt bei Robotern, also bei physischen, ja, bei Robotern, die eben menschliche Züge haben, in dem Sinne, dass sie alles können, fassen, laufen, stemmen,
Regale packen, entnehmen und so weiter.
Ja, und es gibt, klar, es gibt schon, aber da ist der Fortschritt, das ist so jetzt die nächste Phase, wo wir schier schon unvorstellbaren Fortschritt gesehen haben, wenn man sich anschaut, was manche chinesische Unternehmen da auch jetzt in den letzten Wochen an Videos veröffentlicht haben, was die Roboter können und unglaublich. Und das ist so der nächste Schritt, dass eben auch so die Vorstellung, ich höre das immer, ja, ein Handwerker, das wird die KI ja nie können. Also da irgendwie die Kloschüssel, da müssen sie dann gucken und das anschrauben und festhalten. Und wäre ich mir überhaupt nicht sicher, dass das nicht auch innerhalb von einigen Jahren möglich ist. Und so wird das dann eben Schritt für Schritt gehen. Also ich glaube, die KI wird unser demografisches Problem ein Stück weit lösen können. Also diesen Fachkräftemangel in manchen Berufsfeldern, wo man sehr viel Computerarbeit, sehr viel relativ Standardarbeit machen muss. Wo die KI sicherlich das auf einige Zeit nicht kann, ist bei Pflege, Gesundheit. Ja, da haben wir einen riesigen Fachkräftemangel. Und ich glaube, kann sich jeder vorstellen, wenn sie mit 80, mit 90 nicht mehr gut laufen, nicht mehr autonom leben können, würden sie wahrscheinlich alles geben, dass ein Mensch neben ihnen sitzt, ihn die Hand hält, mit ihnen Dinge tut, ihnen hilft, mit ihnen spricht. Also diese menschliche Nähe, das ist etwas, wo wir heute schon einen riesigen Fachkräftemangel haben. Dieser Fachkräftemangel wird durch die Alterung der Gesellschaft deutlich zunehmen. Auch eine Empfehlung an jeden jungen Menschen, der sich überlegt, was er denn beruflich machen soll. Machen Sie etwas mit Menschen, mit da, wo Empathie, wo das Zwischenmenschliche hohe Bedeutung haben. Es gibt nicht nur sehr viel Befriedigung, auch das wissen wir von vielen Umfragen, sondern ist auch ein Berufsfeld, das vielleicht am meisten Zukunft hat.
Mhm. Gut, und da zergliedern sich ja auch wieder, so, wenn Sie so einen Job jetzt mal aufnehmen oder ein Beschäftigungsumfeld, in ganz, ganz viele Tätigkeiten. Und da kann man sich ja durchaus vorstellen, dass da auch eine ganze Reihe davon eben anders abgebildet werden können, damit die Ressourcen dafür bleiben, was wirklich essentiell ist, also die menschlichen Ressourcen, nämlich da, wo die Empathie wirklich gebraucht wird. Bei Reportings erstellen und administrativen Tätigkeiten mutmaßlich weniger. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen zu dem Anfang des Gesprächs zurück. Wir hatten ja dieses Thema Diskussion mit Arbeitszeit. Im Grunde ist das ja nur ein Platzhalter dafür zu messen, wie produktiv, wie leistungsfähig ist eine Volkswirtschaft. Ist das denn überhaupt so eine schlaue Idee, das auf die Arbeitszeit zu fokussieren? Also da haben Sie ja bestimmt eine Haltung und eine Einsicht zu.
Ja, meine Kritikpunkte an diesen ganzen Debatten, unsäglichen Debatten, die wir in Deutschland gehabt haben in den letzten Monaten über Lifestyle, Teilzeit und wir Deutschen seien faul und wir sollten mehr Überstunden arbeiten und der Staat müsse steuerliche Anreize für Überstunden setzen, ist, dass wir viel zu viel auf die Quantität von Arbeit fokussieren und zu wenig auf die Qualität, also sprich Produktivität. Was Beschäftigte pro geleistete Arbeitsstunde wirklich an Output leisten können. Mhm. Und in der Vergangenheit war es so, wahrscheinlich bis vor 5 Jahren, dass viele Unternehmen gesagt haben, ich krieg die Leute, Arbeitskräfte sind relativ günstig. Wir hatten in Deutschland lange Zeit einen relativ großen Niedriglohnsektor. Auch das gehört zur Realität dazu. Über 20%, die im Niedriglohnbereich tätig waren, also weniger als 2/3 des durchschnittlichen, des mittleren Lohns. Das schrumpft jetzt. Viele Unternehmen realisieren, ich kriege die Leute nicht mehr. Arbeit wird auch teurer, muss die höhere Löhne zahlen. Und jetzt fokussieren sie sich darauf zu sagen, okay, wenn ich nicht mehr Leute bekomme, um den Job zu machen, muss ich eben meine Beschäftigten, die ich habe, produktiver machen. Und das ist was sehr Gutes. Nehmen wir das Thema Digitalisierung. Wir haben eben über KI gesprochen, aber so weit sind ja viele Unternehmen noch gar nicht. Die haben noch nicht mal Prozesse digitalisiert. Also, dass man
wir sind einfach in der Stufe 1 noch nicht geklappt.
Stufe 1 hat noch nicht geklappt, weil Unternehmen, und da sind wir in Deutschland weit hinten dran im europäischen Vergleich. Also wir haben eins der Länder, wo die Unternehmen, gerade mittelgroße und kleine Unternehmen, häufig nichts bis ganz, ganz wenig beim Thema Digitalisierung gemacht haben. Und das ist ein erster Schritt zu sagen, ich muss einfach manche Prozesse nicht mehr händisch Papiere ausdrücken. Das berühmte Faxgerät, das ja bis vor ein paar Jahren noch gang und gäbe war. Und das ist so der erste Schritt, wo wir uns fragen müssen, wie können wir unnötige Dinge, die jetzt auch nicht besonders erfüllend sind für Beschäftigte, nicht mehr tun oder deutlich effizienter tun. Und das ist etwas, wo die Unternehmen durch die Veränderung im Arbeitsmarkt jetzt gezwungen sind, das zu tun. Das ist was Gutes. Weil Unternehmen sagen, ich kriege die Leute nicht mehr, die sind teurer. Dann muss ich eben mehr in die Menschen investieren, die ich habe. Mhm. Übrigens auch flexiblere Arbeitszeitmodelle und flexiblere Arbeitsmodelle anbieten. Denn nur so bekomme ich Leute, nur so motiviere ich sie, nur so können sie produktiv sein. Und aus ökonomischer, auch aus makroökonomischer Sicht und auch aus humanitärer Sicht ist das ja was durch und durch Gutes.
Also da wären wir bei dem Hebeln, um Produktivität anzureizen und zu steigern. Was sind denn Messgrößen? Weil das dürfen wir ja nicht miteinander vermischen. Also Sie kennen ja bestimmt das Goodhart's Law, was er sagt, wenn ich die Messgröße zur Zielgröße mache, dann taugt sie nichts mehr. Also das heißt, wir sind ja sehr darauf fokussiert, sowas zu messen wie Bruttoinlandsprodukt, muss ich Ihnen nicht sagen. Ja, Arbeitszeiten, müssen wir denn da auf der Ebene ganz anders denken? Brauchen wir andere, ich sag mal das Wort KPIs jetzt, die das vielleicht besser abbilden, unsere Produktivität oder unser Produktivitätspotenzial vielleicht auch?
Ja, sehr gute Frage. Ich meine, erstens mal messen wir Produktivität ganz schlecht. Also die ganze Internetboom seit den 90er Jahren, das sieht man wenig in den Zahlen. Kaum, also nehmen wir mal das Handy, das jeder von uns oder fast jeder von uns hat, was das uns an Dingen, wie das uns das Leben erleichtert, das messen wir nicht wirklich in Produktivitätszahlen.
Es ist trotzdem da.
Und also wir messen Produktivität schlecht. Wirtschaftswachstum ist völlig ungeeignet, um wirklich, ist nicht völlig ungeeignet, aber es ist nicht gut geeignet, um Wohlstand, um Wohlergehen, um auch Wettbewerbsfähigkeit zu messen. Also ich würde sicherlich ansetzen beim Thema Wettbewerbsfähigkeit. Können wir Dinge besser tun als andere Länder? Also dass wir gute Jobs haben, dass eben Arbeitsplätze nicht nach China oder in die USA oder anderswohin verloren gehen, die wir gerne hier halten. Also gute Arbeitsplätze in Anführungszeichen. Da muss man fragen, was sind gute Arbeitsplätze? Klar, die gut bezahlt sind, die gute Arbeitsbedingungen bieten, die viel Zufriedenheit bieten. Das ist, glaube ich, etwas, worauf wir fokussieren sollten. Ich glaube, da würde ich ansetzen. Das sollten so ein paar der Indikatoren sein. Also die Frage ist ja schon, werden Dinge, die wir produzieren, in der Zukunft weiterhin bei uns getätigt werden können oder wird das verloren gehen? Und dann bleiben eben nur noch, in Anführungszeichen, weniger produktive Arbeitsplätze, also schlechtere Bezahlungen, die einen weniger Wohlstand ermöglichen. Und das ist, glaube ich, die wichtige Frage.
Stellen wir uns damit manchmal ein schlechteres Zeugnis aus, als wir eigentlich verdient hätten?
Absolut. Deutschland hat einen enormen Wohlstand. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel Stabilität gehabt. Und klar, diese Stabilität geht jetzt ein Stück weit verloren. Das wird sich ändern. Geht gar nicht anders, weil wir in einer globalen Welt leben. Also wir können uns nicht abschotten vom Rest der Welt. Funktioniert ja auch nicht. Unser Wirtschaftsmodell beruht nun mal darauf, dass wir sehr viel exportieren, dass wir also sehr viel unsere Produkte anderswo in der Welt verkaufen. Und das ist jetzt gefährdet, weil wir realisieren, andere Volkswirtschaften, Unternehmen anderen Volkswirtschaften, insbesondere in China und USA, haben neue Technologien entwickelt, nutzen die deutlich besser als wir. Da sind wir ins Hintertreffen geraten. Da müssen wir aufholen.
In meinem Kopf entsteht gerade so ein Bild von so einer Art Balance Scorecard, also so wie so eine Scorecard, die Ausdruck darüber verleiht oder Ausdruck gibt oder Auskunft gibt darüber, wie es um eine Volkswirtschaft hinsichtlich ihrer Produktivität bestimmt ist. Also nicht nur das Bruttoinlandsprodukt, sondern ganz viele Faktoren sammelt, die Wohlstand irgendwie abbilden.
Ja, Wohlstand sind viele Dinge. Letztlich kann man es doch wieder auf ein paar wenige reduzieren. Lebenszufriedenheit, Glück, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Freiheit, Nachhaltigkeit. Das ist also auch das, was wir heute genießen, den Wohlstand und die vielen Privilegien, dass das auch für künftige Generationen noch zur Verfügung steht. Also ich denke, wir brauchen da schon ein breiteres Bild. Und klar, dann muss man natürlich in einzelne Indikatoren rein, einzelne Dinge sich anschauen, aber es ist wichtig, das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren.
Da würde ich noch mal zum Ende unseres Gesprächs noch einen Punkt aufmachen, einen ganz, ganz kleinen, nämlich das Thema der Gerechtigkeit. Das schließt sich da ja fast schon an, der Verteilungsgerechtigkeit. Inwieweit gibt die denn Auskunft darüber, wie es um das Wohlergehen in einem Land bestellt ist?
Ja, Gerechtigkeit ist in gewisser Weise subjektiv. Ja, jeder hat da eine andere Vorstellung. Aber auch dazu gibt es Forschung. Und die Forschung sagt uns, dass wir in Deutschland eigentlich eine erstaunlich große Einigkeit darüber haben, was gerecht ist.
Ah, okay, jetzt bin ich gespannt.
Und was gerecht ist, definieren die große Mehrheit der Deutschen über zwei Dinge. Leistungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit. Mhm. Also jemand, der mehr leistet, der mehr Risiko eingeht, der mehr Stunden arbeitet, sich mehr bemüht, der soll auch mehr haben. Also es geht, das empfinden sehr viele so. Und das Gleiche auch Bedarfsgerechtigkeit. Also jeder Mensch sollte wirklich das Minimum haben, was er oder sie braucht, um ein gesundes Leben, ein selbstbestimmtes Leben leben zu können, soziale Teilhabe zu haben, sich entfalten zu können. Auch das gehört zur Gerechtigkeit dazu. Und was nicht dazu gehört, ist erstens Gleichheit. Also, dass alle gleich viel haben.
Nee, also Verteilungsgerechtigkeit in dem Sinne. Ja,
ja. Ja, und auch nicht Ansprüche. Ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, ich hab mehr Ansprüche oder ich verdiene mehr als andere. Also Anspruchsdenken, weil ich irgendwo eine Herkunft oder irgendwo ein gewisses Geschlecht habe, das gehört nicht zum Verständnis von Gerechtigkeit. Also das kann man schon sagen und deshalb glaube ich, müssen wir über Leistung sprechen. Und das ist, glaube ich, mein Hauptkritikpunkt, dass wir Leistung häufig heute in unserer Gesellschaft viel zu eng definieren. Nämlich in der Arbeitswelt fast immer und häufig ausschließlich über Einkommen. Und man hört das manchmal von manchen Politikern, die sagen, wir müssen jetzt mal die Leistungsträger in unserer Gesellschaft entlasten.
Stimmt.
Und mit Leistungsträger ist dann fast immer gemeint, die Leute, die richtig viel Geld verdienen.
Das stimmt.
Oder sage ich, naja, was ist denn mit den Leuten, den Menschen in systemrelevanten Berufen? Wir haben dazu Forschung in der Corona-Pandemie gemacht. Menschen, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, also systemrelevant heißt, das brauchen sie.
Und Gesundheitssektor. Genau, ohne die funktioniert hier gar nicht. Sie halten den Laden am Laufen.
Mhm. Genau. Und das sind Menschen, die im Durchschnitt weniger verdienen als Menschen, die in nicht systemrelevanten Berufen tätig sind, bekommen weniger Wertschätzung, weniger Respekt dafür und sie verdienen weniger.
Ja.
Und übrigens sind sie überwiegend Frauen.
Ich finde, bei mir ist dermaßen eine Glühbirne jetzt aufgegangen mit diesem Thema Leistungsträger. Also ich meine, wer trägt denn dazu bei, dass es Leistung entstehen kann? Also das ist sicherlich nicht gekoppelt an Einkommen. Ich finde es auch nochmal spannend, dass Sie sagen, dass wir so eine große Einigkeit haben in Deutschland, was das Thema Gerechtigkeit betrifft, nämlich diese beiden Komponenten, Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit, weil es geht ja oft so die Erzählung einher, dass wir ein Land seien, das nur auf Bedarfsgerechtigkeit schaut. Schauen Sie doch, nehmen Sie vielleicht nochmal so ganz zum Ende hin so einen internationalen Blick ein. Wie ist das denn da? Wie ist der Blick auf Deutschland? Sind wir das Land der Sozialstaat schlechthin oder wird uns schon auch eine gewisse Leistungsmentalität zugesprochen?
Uns wird natürlich eine Leistungsmentalität zugesprochen, manchmal vielleicht sogar zu viel. Also das Image in Deutschland, ich will jetzt nicht, man muss immer vorsichtig sein.
Dass man nicht in Stereotype kennt,
genau,
aber es ist ein bisschen, was ist immer dran. Ja.
Im europäischen Ausland wird das ja auch mit viel Respekt gesehen. Die Deutschen arbeiten hart, die sind sehr diszipliniert, die haben klare Regeln, die haben viel Wohlstand. Das stimmt ja auch. Wir haben pro Kopf vom Einkommen her, vom Wohlstand her, mehr als die meisten anderen europäischen Länder. Und das ist schon richtig. Klar, wir haben auch einen starken Sozialstaat. Und ich glaube, für mich ist mal ganz wichtig, dieses falsche Verständnis der sozialen Marktwirtschaft zu korrigieren. Viele sagen, wir haben eine Marktwirtschaft, die ist ganz brutal, die schafft ganz viel Ungleichheit. Jetzt brauchen wir einen Sozialstaat, der Ausgleich schafft. Das ist nicht die Idee einer sozialen Marktwirtschaft, sondern die Idee einer sozialen Marktwirtschaft ist, Chancengleichheit zu schaffen. Alle Menschen das zu geben, was sie brauchen, um ein selbstbestimmtes, gutes Leben zu leben zu können und sich in die Gesellschaft einbringen zu können. Dazu gehört vor allem Bildungschancen. Und da sind wir Deutschen besonders schlecht. Es gibt fast kein Land in der westlichen Welt, wo die Bildungschancen so ungleich verteilt sind wie bei uns, wo der Bildungsabschluss so stark vom Einkommen der Eltern und Bildungsgrad der Eltern abhängig ist wie bei uns. Übrigens stärker noch als in den USA, kaum zu glauben. Und das ist, glaube ich, das wirkliche, mein wirklicher Kritikpunkt, dass wir eben nicht einen Sozialstaat haben, der wirkliche Chancengleichheit schafft. Und weniger noch als in fast jedem westlichen Land, zumindest im Bereich Bildungschancen. Man kann viele andere Dimensionen, Unterschied zwischen Männern und Frauen, zwischen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Da gibt es große Unterschiede. Und also wenn wir über Ungleichheit reden, es geht nicht nur darauf, sich zu schauen, was ist der Output, was kommt da hinten raus an Einkommen und Vermögen, sondern wir müssen viel stärker auf die Inputs, das, was reingeht, also was an Chancen da ist, fokussieren. Und da müssen wir in Deutschland viel besser werden. Da vergeben wir uns unglaublich viele Chancen und unglaublich viel Potenzial, weil wir eben vielen Menschen nicht die Chancen geben, ihre Potenziale zu entwickeln und zu nutzen.
Hätten wir 3 Stunden Zeit, würde ich gerne bei Ihnen, mit Ihnen genau da einsteigen. Ich mache es mal ein bisschen platter. Sie sind Ökonomieberater, auch für Politik. Wenn Sie sagen würden, Sie haben einen Joker, reformier das Bildungssystem oder reformier das Rentensystem, so von beiden Enden. Ich weiß es gemein. Wo würden Sie ansetzen?
Immer beim Bildungssystem. Es ist die Grundlage für jeden Menschen, ein selbstbestimmtes, glückliches Leben leben zu können. Schon in der frühkindlichen Bildung, die ersten 6 Jahre des Lebens sind entscheidend. Da tun wir Deutschen weniger als fast alle anderen. Natürlich brauchen sie eine intakte Familie und liebende Eltern, aber genauso brauchen kleine Kinder eben auch ein soziales Umfeld, eine Förderung, gute Kitas von der Qualität her auch. Und dann das Schulsystem. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann können wir gar kein gutes Rentensystem haben, weil dann ist die Leistungsfähigkeit gar nicht da für die Beschäftigten dann. Wir haben ein umlagefinanziertes Rentensystem bei der gesetzlichen Rente. Wie sollen die denn dann die Rente der Älteren zahlen, wenn sie nicht produktiv arbeiten und einen Beitrag leisten können?
Zum Schluss eine kleine Fantasiereise. Sie müssen eine Learning Journey organisieren für die Regierung. Also Friedrich muss jetzt mal losgehen und ein bisschen Praktikum machen in Sachen Bildungssystem. Wo würden Sie ihn hinschicken und warum? Also nicht nur ihn allein, sondern ja, die verantwortlichen Akteure.
Als allererstes in die nordischen Länder. Ich glaube, die nordischen Länder, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, auch Island.
Auch schon Holland, oder? Die fangen ja auch schon an. Also ich weiß, dass sie zumindest schon mal sehr viel mehr Wertschätzung für den ganzen Bereich Kita und so weiter haben. Die haben auch also eine universitäre Ausbildung, glaube ich sogar. Ja.
Auch Frankreich ist, also bei Kitas sind wir Deutschen wirklich sehr weit
hinten. Können wir überall hinfahren.
Aber ich würde bei den nordischen Ländern anschauen, weil sie eben ähnliche Werte haben wie wir, ähnlichen Wertekanon. Starkes Sozialsystem, einen hohen Wert auf Solidarität legen. Und die sind uns in vielen Bereichen, auch beim Gleichstellung Männer und Frauen, 30, 35 Jahre voraus. Also die Diskussion, die wir heute haben, hatten die in den 90er Jahren. Und dann würde ich sicherlich auch sagen, fahren wir mal nach China. Nicht, weil die gleichen Werte haben. Na klar, Werte sind, gibt's immer große Überschneidungen. Wir sind alle Menschen. Aber zu überlegen, wie machen Menschen das, die komplett anders sind, Gesellschaften, die komplett anders sind. Was können wir lernen? Und wir betreiben viel zu sehr Nabelschau, schauen auf uns, meinen, wir sind das Maß aller Dinge. Also wir haben schon so eine gewisse Überheblichkeit. Und das ist extrem schädlich, denn man wird besser meistens dann, wenn man bei anderen schaut, was machen die anders, wie machen die das besser, was kann ich davon lernen? Und wir sind im Augenblick als Gesellschaft nicht mehr lernfähig, sondern wir schotten uns ab, haben Scheuklappen und so werden wir schwer unseren Wohlstand halten können, so können wir schwer Herausforderungen und Probleme lösen.
Sagt Marcel Fratscher bei Good Work. Und es geht also nicht darum, unsere Lifestyle-Attitüde, unsere Vorliebe für Work-Life-Balance aufzuheben, darüber haben wir gar nicht gesprochen, sondern unsere Scheuklappen abzulegen und uns den Zumutungen des Lernens auszusetzen und zu erkennen, so schlecht ist das gar nicht mit dem Lernen. Vielen Dank, lieber Marcel Fratscher. War ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Wahrscheinlich hat er recht, der Marcel Fratscher. Wir müssen nicht nur über Leistung neu nachdenken, sondern es braucht das berühmte neue Narrativ. Was ist überhaupt Leistung? Können wir das in Stunden ermessen oder sollten wir uns auf eine qualitative Ebene da einlassen? Und da fand ich seine differenzierte Betrachtung von ganz weit oben natürlich extrem spannend. Immerhin ist er an einer zentralen Schaltstelle der Wirtschaft, der Wirtschaftsforschung. Und für mich als Gastgeberin hier bei Good Work ist das natürlich eine Sternstunde. Jemanden wie Marcel Fratscher, der so differenziert, so klug die Dinge zusammenbringen kann, zu Gast zu haben. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen, ein paar Denkimpulse. Ich glaube, dafür war diese Folge genau richtig geeignet. Also, wir haben 6. Geburtstag gefeiert diese Woche und wir sind noch ganz im Geburtstagstaumel hier, auch im Hintergrund. Das Team freut sich und ich freue mich, wenn ihr als Geburtstagsgeschenk quasi ein paar Sterne hinterlasst, eine Rezension oder vielleicht auch Gedanken, die euch bewegen. Und wenn ihr denkt, dass Good Work zu euch, zu eurem Unternehmen super gut passt, dann schaut doch mal, ob das nicht eine wunderbare Partnerschaft wäre. Wir freuen uns immer, wenn wir hier Menschen, Unternehmen vorstellen können, wenn wir im Rahmen unseres Social Podcast Partnership, auch dazu gibt es Informationen in den Shownotes, Unternehmen gewinnen können, die ganz nah ranrücken an Good Work. Vielleicht ist das eine Option für euch. Für heute sei das erstmal genug. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.